Er schnappte sich Cleos Wasserglas und hielt es vor sich in die Höhe. Wenn wir uns daher für einen Moment als dieses Glas Wasser betrachten wollen, dann unterliegen auch wir vielen verschiedenen äußeren Einflüssen, an die wir uns anpassen und uns dadurch auch verändern. Alles, was wir ein Leben lang von unseren Eltern oder anderen Menschen erzählt bekommen haben, hat daher auch einen Einfluss darauf, wie wir die Dinge später erleben und welche Geschichte wir uns irgendwann selbst über uns und das Leben erzählen. Er beobachtete das Glas, als suchte er die einzelnen Moleküle darin. Danach stellte er es ab und sah auf Cleos gefaltetes Blatt. Anfangs besteht diese Geschichte nur aus ein paar Gedanken und Worten. Aber je mehr wir von anderen eingetrichtert bekommen und ganz generell in der Welt erleben, je mehr also von außen auf uns einprasselt, desto mehr verdichtet sich diese Geschichte und desto mehr glauben wir sie. Sie entfaltet sich wie dieses Blatt Papier, das ihr mit euren Geschichten befüllt habt, so lange, bis ihr euch irgendwann sicher gewesen seid, dass es sich dabei um die Wahrheit handelt und ihr sie zusammengeklappt und sowohl sie als auch euch damit verschlossen habt. Diese Geschichte klebt dann an euch wie das Blatt Papier an dem Glas, weil keine Luft mehr in das Glas dringen kann und der Druck so groß geworden ist, dass ihr euch darin verschlossen haltet. Ihr seid dann förmlich in eurer eigenen Geschichte gefangen und selbst wenn ihr euch noch so sehr anstrengt und sie stürzen wollt, dringt nichts mehr von eurem wahren Selbst heraus, weil die Geschichte zu viel Druck von außen darauf ausübt und alles zusammenhält.
Hör gut zu, Charlie, sagte Adrian.
Oh, das gilt aber nicht nur für sie, stellte Paul gleich klar. Bevor wir uns auch deine Geschichte ansehen, Adrian, würde ich aber gerne noch einmal zu dir zurückkommen, Rebecca. Er blickte in ihre Richtung. Du hast ja vorhin schon das ein oder andere verraten. Magst du uns nicht mehr erzählen?
Ja, was soll ich sagen? Blickte Rebecca Paul mit ihren tiefdunklen Augen an.
Ich war gespannt. Ich kannte Rebecca nun bereits seit einem Jahr und hatte sie auch dazwischen in Berlin gesehen, als ich Charlie bei ihren Dreharbeiten besucht hatte. Ich schätzte sie sehr und bewunderte ihre Art, die Dinge zu betrachten, aber auch ihre Einstellung anderen Menschen gegenüber. Sie wirkte so unglaublich bei sich, als könnte ihr nichts und niemand jemals etwas anhaben oder sie aus ihrer Mitte bringen. Wenn man so wollte, war sie das komplette Gegenteil von Charlie, deren liebenswerte Art ich zwar genauso schätzte, die sich aber eher außerhalb als im Zentrum ihrer gelassenen Mitte aufhielt. Die beiden konnten unterschiedlicher nicht sein. Aber um ehrlich zu sein, kannte ich auch sonst niemanden, der so war wie Rebecca. Wann immer ich in ihrer Gegenwart war, brachte sie mich mit ihrer Souveränität und Stärke zum Staunen. Gleichzeitig hatte sie aber auch so etwas unglaublich Geheimnisvolles an sich, dass einen das Gefühl beschlich, man würde sie nie ganz kennen, geschweige denn alles über sie erfahren. Und dass genau das auch ihre Absicht war. Umso gespannter war ich, was sie nun mit uns teilen würde. Rebecca blickte hinunter auf ihr pergamentfarbenes Papier, das vor ihr auf dem Tisch lag.
»Ich weiß nicht«, sagte sie. Ich denke, bis vor kurzem hätte ich noch gesagt, dass mich nichts und niemand mehr aufhält oder zurückhält. Also, dass es bei mir ganz anders ist als bei dem Experiment mit dem Glas. Aber mittlerweile bin ich gar nicht mehr so sicher.
Sie sah nachdenklich zur Fensterfront hinaus auf die Bergspitzen und dann weiter zu Cleo.
Ich war wie du, früher. Und eigentlich war ich nur deshalb so, weil meine Mutter so war. Sie hat alles gemacht für meinen Vater, für die Familie, für uns Kinder. Nur nie für sich. Und, tja, das klingt immer so heroisch. Aber das ist es gar nicht.
Sie schüttelte den Kopf und Cleo fror das Gesicht ein.
Sie war mir damit ein schlechtes Vorbild. Ich kannte ja nichts als das, was sie mir vorgelebt hat. Man gibt sich auf als Frau. Man ist da für seinen Mann und die Kinder. Man nimmt sich eben zurück. Das sagt man doch so. Das hören wir doch alle. Oder zumindest habe ich es gehört. Gut, Kinder habe ich keine. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich nie welche bekommen werde. Ich will mich einfach nicht aufgeben.
Ich war verwirrt. Das, was Rebecca da erzählte, hatte absolut nichts mit der Rebecca zu tun, die ich kannte, die wir alle dachten zu kennen. Im Grunde war sie doch genau das Gegenteil.
Ich kannte sie als die starke, mutige, selbstbewusste Rebecca, die sich ganz bestimmt nichts sagen ließ. Es hat meine Mutter krank gemacht, und ich wäre vermutlich auch krank geworden, wenn ich nicht nach meiner Scheidung begriffen hätte, dass ich so nicht mehr weitermachen will. Rebecca sah wieder zu Paul. Ich schätze also, mein erster Dominostein ist irgendwo da gefallen, wo sich meine Mutter aufgegeben hat und später auch ich mich aufgegeben habe. Bis erst sehr viel später nach meiner Scheidung der zweite Stein fiel.
Was denkst du, wovor du damals am meisten Angst hattest? Fragte Paul.
Darüber habe ich auch nachgedacht, sagte Rebecca und strich sich eine Strähne aus der Stirn. Das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil sich seither viel verändert hat. Damals hatte ich Angst, nicht zu gefallen. Und jetzt? Ich denke, jetzt ist es genau umgekehrt. Vielleicht habe ich heute Angst davor, zu gefallen, weil das bedeuten würde, dass mir wieder jemand in mein Leben reinpfuschen könnte und mir dreinredet und findet, ich sollte alles anders machen. Aber genau das will ich nicht mehr.
Das verstehe ich gut, stimmte ihr Adrian zu.
Und in dem Moment fragte ich mich, warum die beiden eigentlich nichts füreinander waren.
Jetzt, wo Adrian anscheinend von Valentina getrennt war. Das fand ich zwar unglaublich schade, aber es wirkte nicht so, als ließe sich daran etwas rütteln.
Rebecca und er schienen sich zumindest in ihrem Wunsch nach Unabhängigkeit ähnlich zu sein.
Aber verhielt sich ihre Anziehung womöglich wie die zweier gleicher Pole? Stießen sie einander ab, weil sie beide ihre Freiheit nicht aufgeben wollten und sich zumindest einer auf den anderen zubewegen musste?
Ich habe mich gefragt, welches Gefühl mich in meinem Leben immer wieder begleitet hat, sprach Rebecca weiter und starrte dabei auf die Tischplatte vor sich. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, es ist das Gefühl, nicht dazuzugehören.
Sie hob ihren Blick.
Seit ich denken kann, fühle ich mich, als würde ich nirgends dazugehören. Weder damals, als ich alles getan habe, um von anderen geliebt zu werden, noch heute, wo ich genau das Gegenteil mache.
Sie sah in die Runde.
Das ist doch verrückt. Es ist, als würde ich ständig vor einem Kreis stehen und dürfte nicht rein. Zumindest kämpfe ich jetzt nicht mehr dagegen an. Aber dazu gehöre ich eben immer noch nicht.
Rebecca sah nun niemanden mehr von uns an. Beinahe so, als wollte sie auch nicht zu uns gehören.